England war für John Locke keine bloße Hintergrundkulisse. Es war ein ständiger Druck, ein endloser Dialog zwischen der Macht und ihren Grenzen, zwischen Glauben und Gewissen, zwischen dem geschriebenen Gesetz und der Gewalt, die sich durchsetzen wollte, wenn das Gesetz nicht ausreichte. Um zu verstehen, warum ein Mann des 17. Jahrhunderts sein Leben dem Nachdenken über Freiheit, Autorität, Toleranz und Erkenntnis widmen konnte, sollte man sich zunächst die Luft vorstellen, die man dort atmete. Eine Luft, die erfüllt war von Misstrauen, von religiösen Eiden, von Lagern, die sich gegenseitig des Verrats bezichtigten, und von einem kollektiven Gefühl mal still, mal ohrenbetäubend, dass die Ordnung jeden Moment zerbrechen könnte. In jener Welt war Politik kein Thema, das den Regierungssalons vorbehalten war, und Religion keine intime Angelegenheit, die jeder für sich behielt. Das, was wir heute als Meinungen oder persönliche Überzeugungen trennen würden, wurde damals als öffentliches Schicksal erlebt. Anglikaner, Puritaner oder Katholik zu sein bedeutete nicht nur, auf die eine oder andere Weise zu glauben. Es bedeutete, zur legitimen Gemeinschaft zu gehören oder nicht zu ihr zu gehören. Darüber hinaus war damit der Zugang zu Ämtern, das Studium an bestimmten Institutionen, das Heiraten in bestimmte Familien, der Erwerb von Grundbesitz verbunden oder im Gegenteil, die gesellschaftliche Randstellung mit dem Etikett des Dissidenten. Daher war der Alltag durchzogen von einem moralischen und politischen Klima, das Meinungsverschiedenheiten zu einer Bedrohung machte. Im England des 17. Jahrhunderts war die Frage, die den Horizont beherrschte, so alt wie gefährlich. Wer herrscht und warum? Das Besondere an diesem Jahrhundert war jedoch, dass diese Frage nicht länger nur mit Verweis auf das göttliche Recht, Tradition oder Gewohnheit diskutiert wurde, sondern mit einem Vokabular, das langsam modern werden sollte. Zustimmung, Rechte, Repräsentation, Gesetz, Eigentum, Freiheit. Diese neue Sprache entstand nicht aus einer Laune von Intellektuellen, sie wurde vielmehr in Krisen geschmiedet. In der Folge speiste sich Lockes politisches Denken aus einer konkreten historischen Erfahrung, nicht aus einem abstrakten, in der Ruhe geborenen Ideal. Um die Spannungen jener Zeit zu erfassen, muss man etwas zurückgehen und das Erbe betrachten, das England seit dem 16. Jahrhundert mit sich trug, als der Bruch mit Rom die Religion zur Staatsangelegenheit machte. Mit Heinrich VIII war die Trennung von der päpstlichen Autorität nicht nur eine religiöse Reform. Sie war ein Akt der Souveränität. Die Krone stellte sich in den Mittelpunkt des geistlichen Lebens und diese Entscheidung hinterließ tiefe Spuren. Wenn der König den religiösen Rahmen bestimmen konnte, dann vermischten sich politische Loyalität und theologische Orthodoxie unweigerlich. Von da an verstärkten die Schwankungen der folgenden Regierungszeiten das Problem nur noch. Mit Elisabeth I wurde eine Regelung gefestigt, die nach Stabilität suchte, eine Art Gleichgewicht zwischen protestantischer Reformation und institutioneller Kontinuität. Dieses Gleichgewicht war jedoch prekär. Unter der Oberfläche blieben reale Spannungen bestehen. Radikalere Kreise hielten die Reformation für unzureichend, während Katholiken in der neuen Nationalkirche eine illegitime Bevormundung sahen. Auf diese Weise lernte der Staat zu überwachen und zu disziplinieren, und ein großer Teil der Gesellschaft lernte zu misstrauen. Die Gewohnheit, religiöse Abweichung mit politischer Verschwörung gleichzusetzen, wurde zum Reflex. Dieser Reflex sollte im 17. Jahrhundert nicht verschwinden, im Gegenteil, er wurde zu einer Logik des öffentlichen Überlebens. Als Jakob I. den Thron bestieg, trat England in eine Phase ein, in der die Fragen nach der Autorität expliziter wurden. Jakob I. verteidigte energisch die Idee des göttlichen Rechts der Könige, und sein Stil verstärkte ein Bild der Monarchie, die nicht nur regiert, sondern die Grenzen der Infragestellung selbst festlegen will. Das englische Parlament jedoch hatte bereits Traditionen und Erwartungen, die nicht vollständig mit dieser Vorstellung übereinstimmten. Es handelte sich nicht nur um einen institutionellen Konflikt, sondern um etwas Tieferes. Einen Streit über die letzte Quelle der Legitimität. In diesem Klima konnte jede Meinungsverschiedenheit als moralischer Ungehorsam ausgelegt werden, nicht nur als politische Opposition. Von da an trieben die Spannungen unter der Herrschaft Karls auf den Siedepunkt zu.